Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Mein Name ist Tobi. Wir haben eine volle Woche hinter uns. Wir müssen reden über den sechsfachen Saisonneustart in Berlin. Wir müssen reden über René Rasts Formel E Comeback und den vorläufigen Rennkalender für Saison 7. Schönerweise mache ich das aber nicht allein. Bei mir ist mein Namensvetter und liebster Lieblingskollege Tobi. Moin Moin!
Schönen guten Tag.
Wie geht's dir, mein Lieber?
Mir geht's prima. Und dir?
Ja, mir geht's auch prima. Es ist anders als vor 2 Wochen, wo ich mich beschwert habe, dass ich so einen Montagssonntag habe, habe ich heute einen Sonntagssonntag. So richtig mit Brötchen zum Frühstück und ausschlafen bis, also mal ohne Wecker. Und schon schön. Schon ein schöner Sonntag bisher gewesen. Und jetzt natürlich mit Podcast noch viel schöner. Aber hinter uns liegt auch wirklich eine Woche, wo so viel passiert ist. Endlich geht's mal wieder rund in der Formel E. Das war für mich zumindest die ereignisreichste Formel E-Woche, naja, seit Corona eigentlich. Für dich auch, oder?
Ja, doch, durchaus. Da kam einiges zusammen und wir hatten gut zu tun, die Sachen aufzubereiten, aufzuarbeiten und ja, dann heute auch ein bisschen was Kram, um drüber zu quatschen.
Dann fangen wir mal an mit dem ersten Thema der letzten Woche. Denn wir haben endlich die Bestätigung des Saisonneustarts für die aktuelle laufende Saison 2019-20. Und zwar mit unfassbaren 6 Rennen in Berlin. Das ist für regelmäßige E-Porteurer jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung. Aber wir fahren im August innerhalb von 9 Tagen 6 Rennen in Berlin-Tempelhof. Das ist doch mal was, oder?
Auf jeden Fall. Und vor allem sind nicht nur 6 Rennen in Berlin, sondern tatsächlich hat man sich da was Besonderes überlegt. 6-mal hintereinander die gleiche Strecke zu fahren, wäre ja eigentlich blöd. Ja, deshalb hat man sich gedacht, komm, wir machen einfach 3 Doubleheader draus und ändern jedes Mal die Streckenführung.
Cool, ey. Finde ich die richtige Lösung. Du hast nämlich ganz recht. 6-mal die gleiche Strecke wäre wirklich ein bisschen langweilig. Und so fahren wir dann immerhin die erste Veranstaltung mit Streckenlayout 1, die zweite Veranstaltung mit Streckenlayout 2 und die dritte Veranstaltung mit Streckenlayout 3. Veranstaltung zu unterstreichen, ne? Wir haben ja gelernt in den letzten Episoden, die Formel E braucht noch ein paar Veranstaltungen und nicht Rennen, um die Saison formal zu beenden und einen Meister zu küren. Deswegen haben wir jetzt 3 Veranstaltungen und bei jeder Veranstaltung finden 2 Rennen statt. Und los geht das Ganze schon am 5. August 2020 mit dem 6. Saisonlauf der Formel E. Und am Tag darauf, am 6. August, steht das 7. Rennen der Saison an. Dann ist ein Tag Pause und dann ist Wochenende. Das ist ja auch eine Besonderheit. Wir fangen mitten in der Woche an.
Mittwoch.
Mitten in der Woche.
Mitten in der Woche.
Ja.
Hast du schön gesagt. Nee, ist tatsächlich so, Mittwoch und Donnerstag sind die ersten beiden Rennen. Dann ein Tag Pause, wo die Strecke umgebaut wird. Samstag und Sonntag dann ein Doubleheader. Dann sind 2 Tage frei, wo die Strecke wieder umgebaut wird. Und dann haben wir Mittwoch und Donnerstag den abschließenden Doubleheader und auch das Saisonende.
Ich kann mir ja vorstellen, wir haben ja schon gemutmaßt, dass man eventuell die Strecke auch mal rückwärts fahren könnte. Dass zwischen dem ersten und zweiten, also zwischen der ersten und zweiten Veranstaltung die Strecke so umgebaut wird, dass man sie rückwärts fahren kann. Weil das ist keine allzu große, das ist natürlich jetzt Spekulation, ne? Aber das ist keine allzu große Umbaumaßnahme. Man muss natürlich die Abfangbarrieren, die Tech-Pro-Barrieren, wie man sie nennt, umstellen, so platzieren, dass genügend, naja, dass die Autos genügend aufgefangen werden können. Aber an und für sich ist das keine große Maßnahme und das kann man innerhalb von einem Tag machen. Und Streckenlayout 3 ist dann aber noch komplett offen. Also natürlich, jedes Streckenlayout ist komplett offen, aber das sind 2 Versionen, die ich mir vorstellen könnte. Einmal die bekannte Streckenführung aus der letzten Saison, dann einmal die Streckenführung aus der letzten Saison nur andersrum und dann doch mal was komplett Neues.
Das wäre auf jeden Fall eine Option, zumal man ja zwischen den ersten beiden Veranstaltungen nur einen Tag zu umbauen hat und dann vor der dritten Veranstaltung 2 Tage. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es sind noch eine ganze Reihe andere Sachen, die da berücksichtigt werden müssen. Nicht nur die Tech-Pro-Barrieren, auch müssen die Marshalls, die Streckenposten müssen so platziert werden, dass die Fahrer sie auch gut sehen können. Egal, und das könnte sein, wenn die Fahrer andersrum fahren, dass dann die Standorte für die Flaggenzeichen beispielsweise nicht ganz optimal sind. Die Startaufstellung muss neu auf den Boden gepinselt werden und solche Sachen. Das ist nicht mal eben einfach, wir drehen rum und machen das so. Die Boxenanlage muss zum Beispiel auch umgebaut werden. Die Boxenampel muss dann auf der anderen Seite stehen zum Beispiel. Und das sind alles solche Geschichten, die natürlich Aufwand bedeuten. Wie gesagt, wenn man irgendwelche Öffnungen hat, wo zum Beispiel Fahrzeuge, die stehen geblieben sind, die man die rausschieben kann, die muss man natürlich auch umbauen, dass sie dann kein Sicherheitsrisiko darstellen und sowas. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da ein etwas größerer Maßnahmenkatalog herangezogen werden muss, wenn man tatsächlich mal rückwärts fahren will. Aber ich denke, das wäre was durchaus in einem Tag zu schaffen sei. Und was man dann hinbekommen könnte. Und dann, wie gesagt, für den Abschluss-Doubleheader hätte man 2 Tage zur Verfügung und da kann man tatsächlich auch größere Veränderungen an der Streckenführung vornehmen und die ganzen Betonklötze da versetzen und möglicherweise auch eine ganz, ganz andere Streckenführung fahren, als das bislang der Fall war.
So eine neue Version von der Tempelhof-Strecke aus Saison 1 vielleicht. Man sieht ja immer noch, finde ich, so eine gewisse Verwandtschaft zwischen der aktuellen Strecke und der aus Saison 1.
Ja, definitiv. Wie gesagt, eine andere Alternative wäre natürlich, dass man sowas wie eine Kurzanbindung einführt, indem man dann die ganze Strecke gar nicht komplett neu macht, sondern nur möglicherweise den hinteren Teil ein bisschen abkürzt. Das muss natürlich auch drüber im Klaren sein, man hat 2 Tage Zeit zum Umbauen, aber eine zu 100% abweichende Streckenführung, also quasi, dass man ausradiert, was man da hat und eine komplett neue Strecke zeichnet, das wird nicht klappen innerhalb von 2 Tagen. Ja, wir wissen ja, auch in Tempelhof, die grundsätzlichen Aufbaumaßnahmen dauern mehrere Tage. Anderthalb Wochen, meine ich, hätte Björn Hesse mal gesagt, wäre man da beschäftigt. Und deshalb, wie gesagt, einmal alles komplett neu machen, wird nicht funktionieren in den 2 Tagen. Deshalb, die Option, da entweder einzelne Kurven abzuändern oder aber, wie ich schon sagte, möglicherweise sowas wie eine Kurzanbindung anzuführen.
Wer auch noch fährt in Berlin, das ist die Jaguar IPSE Trophy. Die soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. An den gleichen Tagen, an denen die Formel E fährt, also wir haben die Formel E-Termine noch gar nicht zu Ende gekaut, 5. und 6. August, ne? 8. und 9. August, das ist dann das Wochenende, das Zentrale. Und dann, wie Tobi gesagt hat, 2 Tage Pause und dann am 12. und 13. August 2020 die letzten Rennen. Und an diesen Tagen finden auch die letzten Rennen der Jaguar IPSE Trophy statt. Die wird ja nach Ende dieser Saison eingestellt, beziehungsweise, ja, also eingestellt und wird dann nicht mehr stattfinden. Sehr besonders finde ich, das in zweierlei Hinsicht. Einerseits sind das natürlich mehr Menschen als nur bei einem Formel-E-Wochenende. Die Begrenzung für diese Menschen können wir gleich nochmal erwähnen, denn die Formel-E hat sich natürlich ein großes Sicherheitskonzept ausgedacht. Die andere Hinsicht, in der ich die E-Trophy besonders finde in Berlin, ist, dass es den Super Sunday gibt, an dem sogar stolze 2 Rennen ausgetragen werden sollen. Eines dieser beiden Rennen ist das in der Formel 1 so heiß diskutierte Reverse Grid Race, also einmal die Startaufstellung umgekehrt. Ich weiß jetzt nicht, ob es die komplette Startaufstellung wird oder wie man das von Junior-Serien so kennt, dass man dann nur die Top 10 umdreht und der 11. aus dem ersten, also das ist meistens so dann natürlich, dass aus dem ersten Rennen das Ergebnis die Startaufstellung für das 2. Rennen bestimmt und dann aber die Top 10 umgedreht werden. Keine Ahnung, wie das am Ende gelöst werden wird, aber es gibt ein Reverse Grid Race in der Jaguar IPSE Trophy. Finde ich sehr interessant. Ach, guck mal, jetzt erzähle ich hier, guck in die Pressemitteilung, die ich gerade parallel aufgemacht habe und habe schon die Lösung gefunden.
Ja, und da steht's drin, ja.
Ja, Kommando zurück.
Wollte ich auch grad sagen.
Ich zitiere, der Super Sunday am 9. August wird mit einem speziellen Reverse Grid Rennen ausgetragen werden. Die Startausstellung für dieses Reverse Grid Race wird darauf basierend entschieden, auf der durchschnittlichen Zieleinlaufsposition der vier vorausgegangenen Berlinerinnen. Also man könnte sich's auch weniger kompliziert machen. Es finden also vier Rennen in Berlin statt, da die durchschnittliche Position umgedreht ist dann die Startausstellung für das Reverse Grid Race und dann kommen noch zwei normale Rennen hinten dran.
Okay, ja, schön.
Ja,
also, soll man. Dann war doch meine Option mit den Top 10 aus dem vorigen Rennen oder Top 5 von mir aus umdrehen einfacher. Also, naja.
Ich hätte einfach den Meisterschaftsstand genommen.
Ja.
Ja, wie gesagt, Reverse Grid, das ist. Ich bin da nach wie vor kein großer Fan von. Ich finde, jemand soll nicht dafür bestraft werden, dass er gut fährt, dass er Erfolg hat und dann von weiter hinten starten müssen als jemand anderes. Ja, das gehört in manchen Rennserien ja schon zum Konzept. In Berlin kann man das mit der IPSE Trophy auch machen, zumindest auf der Streckenführung, die uns bekannt ist, weil da doch durchaus auch überholt werden kann. Ja, aber jetzt, wenn man sich jetzt mal vorstellt, in Monaco auf der Kurzanbindung, ja, oder in Paris würde das gemacht, ja, da gibt's keine Überholmanöver, das geht nicht. Und von daher, wie gesagt, ich finde es interessant, das mal als Experiment in die scheidende Rennserie einzubauen. Kann mir vorstellen, dass das auch durchaus für einiges an Action sorgen wird. Wobei man ja im Allgemeinen sagen muss, dass die Einführung des Attack-Modes der IPSE-Trophy durchaus gut getan hat in dieser Saison. Die Rennen sind deutlich spannender und viel besser anzuschauen als im letzten Jahr, weil man halt jetzt auch so eine taktische Komponente mit drin hat. Das war ja immer einer der Nachteile, sag ich mal, dass im Gegensatz zur Formel E bei der IPSE-Trophy die Rennen unter Vollgas zu Ende oder doch durchaus komplett unter Vollgas gefahren werden konnten. Da musste keiner irgendwie auf Energie achten oder sonst irgendwelche Taktiken fahren, sondern ja, man ist einfach mit den Panzern auf den Mickey-Maus-Kursen Vollgas gefahren.
Ganz genau. Bin gespannt, wie dieses Reverse Grid Race wird. Wenn es richtig gut wird, ist es natürlich umso trauriger, dass die E-Trophy in der nächsten Saison dann nicht mehr fahren wird. Aber naja, es ist halt eine finanzielle Entscheidung, denn auch Jaguar muss durch Corona natürlich sparen. Was ein ganz gutes Stichwort ist eigentlich, denn die Formel E hat sich für dieses Sixpack von Berlin natürlich ein ziemlich, durchaus solides Sicherheitskonzept ausgedacht. Ob es erfolgreich sein wird, werden wir dann feststellen, aber es ist sind zumindest eine Menge Gedanken da reingegangen, das kann man schon feststellen. Es gibt 10 große Punkte, über die wir jetzt mal ganz kurz anschneiden müssen noch. Der erste große und wahrscheinlich wichtigste Punkt: maximal 1.000 Personen sind erlaubt an der Strecke. Das ist natürlich jetzt nicht eine Entscheidung, die Formel E aus freiem Willen getroffen hat, sondern da ist der Berliner Senat dran schuld, in Anführungszeichen schuld, ne? Großveranstaltungen sind natürlich deutschlandweit weiterhin bis Ende August verboten. Wird sogar diskutiert, ob das noch weiter nach hinten gedrückt wird, dieses Großveranstaltungsverbot. Und in Berlin werden Großveranstaltungen eben mit Events mit über 1.000 Personen definiert. Das heißt, so dass die Formel E keine Strafen fürchten muss, muss sie ihr ganzes Personal bei unter 1.000 Menschen halten. Dazu zählen dann natürlich alle Mechaniker, dazu zählen alle Fahrer, dazu zählen alle Medien, dazu zählen alle Fotografen, die Rennleitung gehört dazu, das Sicherheitspersonal. Deswegen war das für mich so überraschend, dass die mit dem E-Trophy Paddock nochmal ein neues Fahrerlager dazu nehmen und trotzdem nicht über die 1.000-Personen-Marke kommen wollen. Üblicherweise, schreibt die Formel E, sind es sonst mehr als 5.000 Personen bei einem Rennen. Also einmal 4.000 Menschen weniger, die bei so einem Rennen mit dabei sind. Das wird sich schon bemerkbar machen. Man muss allerdings natürlich auch nicht Qualitätssicherung für die Fans betreiben. Es gibt kein großes E-Village, das irgendwie aufgebaut und geplant und gemanagt werden muss. Die können alle zu Hause bleiben. Ich habe sogar gehört, dass das große Medienteam der Formel E, die Pressemitteilungen für uns Journalistinnen und Journalisten schreiben, dass sogar die zu Hause bleiben und auch, naja, digital und ja, remote eben arbeiten. Es werden werden Fotografen vielleicht hinkommen als Teamfotografen. Vielleicht kriegt jedes Team einen Fotografen erlaubt oder sowas. Das wird aber ganz schön hart beschnitten werden. Also maximal 1.000 Personen, das ist schon ein ordentlicher Einschnitt, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Wie gesagt, die 5.000, die sonst sind, da hinkt allerdings der Vergleich, muss man natürlich auch mal zugeben, ne? Dadurch, dass man keine Zuschauer hat, braucht man zum Beispiel keine Eingangskontrollen. Man braucht deutlich weniger Leute hier im Bereich Catering und so weiter. Mhm. Das heißt Getränkestände und so weiter. Das ist ja auch alles Personal, man sonst hat. Dann hat man beispielsweise für die Unterhaltung im E-Village hat man irgendwelche Bands und so oder irgendwelche
Akrobaten.
Zum Beispiel Akrobaten kann man es jetzt nennen. Wie gesagt, ich habe durch einen witzigen Zufall habe ich mich in der S-Bahn letztes Jahr nach dem Berliner Prix mit einer Breakdance-Truppe unterhalten, die da im E-Village aufgetreten sind und die Leute unterhalten haben. Die fallen natürlich auch, das fällt alles komplett weg. Das sind auf die Art und Weise sehr, sehr viel Personal, was eingespart werden kann. Es müssen, wie du schon sagtest, es müssen keine Tribünen aufgebaut werden und demzufolge ist da überhaupt kein Personal notwendig. Denn man muss sich mal darüber im Klaren sein, diese 1.000 Personen, die gelten ja nicht nur für die Durchführung, sondern natürlich auch für den Aufbau und für den Abbau. Ja? Man darf zu keinem Zeitpunkt mehr als 1.000 Personen vor Ort haben. Und ja, wenn man einfach nur 30% von dem überhaupt aufbauen muss, was man sonst da hat, kann man auf die Art und Weise natürlich auch massiv Personal einsparen. Und klar, wir werden natürlich auch betroffen sein. Ja, ich gehe fest davon aus, dass keine Medienschaffenden vor Ort erlaubt sein werden, sondern das wird alles remote erfolgen. Inwieweit das sich dann nachher umsetzen lässt, ohne dass die Qualität der Berichterstattung drunter leidet, wenn wir nicht mehr nach den Rennen mit jedem einzelnen Fahrer von Angesicht zu Angesicht sprechen können, sondern darauf angewiesen sind, dass das irgendwie über Zoom oder wie auch immer über irgendwelche Tools erfolgt. Das muss man abwarten, aber es ist auf jeden Fall ein massiver Einschnitt und das ist aber auch die einzige Möglichkeit, wie sich die letzten Rennen dann auch tatsächlich durchführen lassen.
Der zweite Punkt im Corona-Sicherheitskonzept ist, dass keine Menschen über 60 Jahren nach Möglichkeit an die Strecke gelassen werden sollen. Die Formel E ist natürlich generell eine junge Rennserie. Nicht nur für ihr Publikum, sondern auch im Fahrerlager sind wenige Menschen über 60 Jahre alt. Mir fällt jetzt auf die Schnelle gar kein Teamchef ein, der über 60 Jahre alt ist. Alan McNish, der ist in seinen 40ern. Nissan hat ja auch einen neuen Teamchef. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Aber ich schätze auch mal.
Der müsste 37 sein.
Na, Olivier, guck mal.
Drio.
Stimmt. Ich dachte an den Motorsportleiter von Nissan. Die haben ja auch einen neuen Motorsportleiter. Ja, aber der wird.
Das kann ich dir nicht sagen.
Ja, aber der wird etwa im Alter von Michael Carcamo sein. Also irgendwas zwischen 40 und 50. Und das ist, glaube ich, so das Durchschnittsalter im Formel-E-Fahrerlager. Irgendwas zwischen 40 und 50. Tendenziell eher sogar zwischen 30 und 40. Also es werden wenige Leute davon betroffen sein. Trotzdem wichtige Einschränkungen, möglichst keine Menschen über 60 Jahre. Und dann gibt es, ähnlich wie bei der Formel 1, diese Clusterzonen, dass man sich wirklich nur, ja, wie in seinem Gehege eigentlich aufhält. Die Mitarbeiter bleiben in einem Cluster, die Hersteller und Zulieferer bleiben auch in einem Cluster und die Teams mit ihren Mechanikern und Ingenieuren bleiben auch in einem Cluster. Und es soll möglichst wenig außerhalb der eigenen Blase Kontakt aufgenommen werden. Damit ist es dann natürlich deutlich einfacher, natürlich eventuelle Infektionen rückzuverfolgen. Denn wenn in einem Cluster, wenn da ein Corona-Fall festgestellt werden sollte, dann kann man zumindest mit dieser Regelung sicher gehen, dass tendenziell aus anderen Clustern Mitarbeiter nicht betroffen sein dürften. Die werden natürlich trotzdem getestet. Und das ist auch ein unheimlich wichtiger Punkt. Mir tun die jetzt schon alle leid, die da an die Rennstrecke müssen. Der vierte große Punkt, Corona-Tests. Und zwar alle 5 Tage. Diese PCR-Tests, die Abstriche, einmal in Rachen, einmal in die Nase vielleicht auch noch. Nicht angenehm, aber muss man wohl durch, wenn man an die Rennstrecke möchte. Alle 5 Tage. Das Event dauert insgesamt 9 Tage. Also mal mindestens 2 Corona-Tests müssen alle durchmachen. Wer länger arbeitet und vielleicht schon 2 Tage vorher aufbaut oder sowas in der Garage, der hat sogar 3 Tests vor sich. Aber es ist halt ein Weg, um sicherzustellen, dass im Paddock nicht plötzlich wie so hier, das erinnert, das ist nämlich die große Angst, die die Formel E hat, dass das so ein bisschen wie auf den Kreuzfahrtschiffen endet. Alle zusammen in der Petrischale und jeder steckt jeden an. Damit, dem wird mit diesen Clustern eben entgegengewirkt und mit regelmäßigen Corona-Tests. Dann kommt natürlich noch dazu, man muss sich die Hände regelmäßig waschen, der Mundschutz und das Tragen eines Mundschutzes ist verpflichtend. Teilweise gibt es spezielles Equipment, so diese Gesichtsschilder, haben wir gesehen unter anderem, als Mercedes das Formel-1-Team das Auto einem Shakedown unterzogen hat, kürzlich in Großbritannien, alle mit Mundschutz und derjenige, der den Fahrer anschnallt, mit dem Gesichtsschild. So etwa könnte es auch aussehen in der Formel E. Wie speziell das aussehen wird, werden wir dann feststellen, wenn es nach Berlin geht. Und natürlich Abstand halten. Und zwar nicht nur, wie es in Deutschland üblich ist, 1,5 Meter, sondern tatsächlich 2 Meter Abstand. Ich zweifle ja noch an, dass das immer geht. Das ist ja in der Schlange beim Bäcker schon schwer mit 1,5 Metern teilweise. Beziehungsweise in der Schlange geht's ja noch, aber wenn man dann in den Bäcker reingeht oder durch den Supermarkt durchläuft, sind 1,5 Meter einfach oftmals unmöglich. Und in einer engen Formel-E-Garage sind 2 Meter halt nochmal deutlich schwieriger einzuhalten. Das hat aber auch Bedeutung für die Podiumszeremonie unter anderem oder das Grid. Ich habe die Formel E angefragt und warte dann noch auf eine Antwort. Aber sicherlich wird das Podium, das ja sowieso ein mediatisiertes Event, also ne, Teil des Events eigentlich ist, das macht man ja nur für die schönen Bilder, dass man da die Fans davor hat und dann wird der Champagner in die Menge gesprüht. Kann man ja nicht machen ohne Fans. Und Abstand halten geht sowieso nicht auf dem Podium. Also entweder wird das Podium sehr breit, geht ja auch, so das Podium aus Le Mans gemopst und dann die Fahrer draufgestellt, aber halt statt 6 nur einen oder sowas. Ach, ich weiß ja nicht. Aber da wird dieses Abstandskonzept jedenfalls auf jeden Fall beitragen, dass die Podiumszeremonie und auch die Startausstellung anders aussieht als vorher. Dann die letzten 3 Punkte. Tägliche Temperaturchecks und ein Fragebogen, den man zum eigenen Gesundheitszustand ausfüllen muss. Man muss natürlich alle weiteren Corona-Regeln in Deutschland und Berlin beachten. Also das, was die Formel E mit ihrem Sicherheitskonzept jetzt nicht abgedeckt hat, aber in den Berliner Regeln stehen, die müssen natürlich auch beachtet werden. Und es gibt zuletzt noch einen Einführungslehrgang für alle, die an die Strecke wollen. Der muss erfolgreich absolviert werden. Es ist auch ein bisschen vergleichbar mit dem, was die Fahrer durchlaufen müssen, bevor sie in die Formel E kommen. Die kriegen nämlich auch noch einen Lehrgang zur Sicherheit mit elektrischen Autos. Und wie man richtig aussteigt zum Beispiel, falls das Auto unter Spannung steht. Vergleichbar damit, nur halt jetzt für Corona. Alle, die an die Strecke wollen, kriegen dann nochmal die Regeln erklärt, müssen unterschreiben, dass sie das verstanden haben, ein bisschen die AGBs annehmen quasi. Und nach diesem Lehrgang darf man an die Strecke. Was ich mich ein bisschen frage, das sei es zum Corona-Sicherheitskonzept, ist, ob das jetzt alles zu den First Alpine European Races gehört. Die waren ja eigentlich auch vorgesehen. Ich habe persönlich noch nichts gehört von European Races. Diese Europameisterschaft der Formel E. Tobi, was glaubst du, wird First Alpine einfach einen Europameister küren oder wird es jetzt der Berlin-Meister? Oder gibt es überhaupt so eine Trophäe dieses Mal?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe es ja, ja auch mal deshalb hier auf die Liste mit aufgenommen. Da ist einfach noch überhaupt nichts kommuniziert worden. Könnte man vielleicht mal bei Voestalpine anfragen, weil im Vorfeld der Saison war es angekündigt, wieder alle Rennen, die auf dem europäischen Kontinent stattfinden, dieser Sonderwertung, diese Sonderwertung einfließen zu lassen und dann am Ende der Saison wieder eine Trophäe zu überreichen. Aber ja, nachdem alle Europarennen erstmal wegen der Covid-19-Pandemie gecancelt wurden, ist das Thema ein bisschen untergegangen, glaube ich. Und es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, ob sie wieder ausgetragen werden. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, ja, aber ich glaube, das hängt davon ab. Wie gesagt, könnte man in der Tat tatsächlich mal bei Voestalpine anfragen.
Es gibt in Berlin aber nicht nur ein neues Sicherheitskonzept und neue Rennen im Kalender und neue Streckenführungen, sondern auch ganz sicher zwei neue Fahrer. Den einen, den kennen wir noch nicht. Das wird der Erbe oder die Erbin sein von Pascal Wehrlein bei Mahindra. Der hat das Team bekanntermaßen verlassen und wird in dieser Saison nicht mehr in der Formel E fahren. Dafür voraussichtlich im nächsten Jahr für Porsche. Und das zweite Fahrzeug, das es zu besetzen galt, war das von Audi. Beziehungsweise das von Daniel Abt. Der ist ja bekanntermaßen bei der Race at Home Challenge der Formel E rausgeworfen worden, weil er einen Sim-Racer an seiner Stelle fahren ließ, wurde von Audi vor die Tür gesetzt und wir haben in den letzten Episoden gerätselt, wer denn sein Nachfolger wohl werden könnte. Und Tobi weiß, wer sein Nachfolger ist.
Ja, der Nachfolger ist wenig überraschend, glaube ich, René Rast. René Rast ist Audi-Werksfahrer in der DTM, gehörte damit von vornherein zum Kreis der großen Favoriten auf das Cockpit. Ja, ist sogar zweimaliger DTM-Champion. Ja, gilt als Spezialist für Autos mit Dach, ist aber natürlich auch in jedem anderen Fahrzeug schnell gewesen, unter anderem auch schon in der Formel E. Hier ist er nämlich in Berlin 2016 auf der Karl-Marx-Allee schon mal gestartet, und zwar als Ersatz für Antonio Felix da Costa bei Aguri. Hat sich relativ gut verkauft dafür, dass er überhaupt keine Erfahrung in dem Fahrzeug mitgebracht hat. Ist aber leider nach einem Unfall, ich glaube in Kurve 4 war das, dann ausgeschieden, wo ihm jemand ins Heck gefahren ist und dann sein Heckflügel beschädigt war. Ja, wir hatten ja schon ein bisschen drüber spekuliert und hatten Rast dabei die größten Chancen eigentlich eingeräumt. Und ja, jetzt, wo der Rennkalender veröffentlicht wurde, der Formel E, für die restliche Saison und es zu keinen Überschneidungen mit der DTM kommt, ist das ja auch die logische Wahl, dass man Rast dann ins Cockpit setzt und ja, gleichzeitig aber auch die DTM komplett bestreiten kann.
Was glaubst du, was für Chancen hat René Rast? Natürlich ist er irgendwie ein Rookie, genau wie Oliver Rowland ja im letzten Jahr offiziell kein Rookie mehr war, weil der schon mal in Formel E gefahren ist, für Mahindra in Saison 2. Allerdings ist das halt so eine lange Zeit gewesen zwischen den Rennen, dass er quasi alles von vorne lernen musste. Er ist halt nur schon mal irgendwie ein elektrisches Formelauto gefahren vorher, aber die Erfahrung hat ihm wahrscheinlich nichts gebracht. Ähnlich wird's bei René Rast aussehen. Komplett neues Auto für ihn ist ja auch der Wechsel von Gen 1 zu Gen 2 gewesen, und überhaupt ist in den letzten Jahren so viel in der Formel E passiert. Das ist eine komplett neue Rennserie eigentlich im Vergleich zu dem, was in Saison 2 stand. Was meinst du, wie dürfte er sich schlagen?
Ja, du hast ja schon ein paar Punkte angesprochen. Er hat bislang noch nicht im Gen 2-Wagen gesessen. Er bekommt jetzt zwar eine Testfahrt auf dem Lausitzring im Juli, aber das ist natürlich, ihm fehlt verdammt viel Erfahrung in der Formel E. Und ich glaube, das wird sich auch zumindest bei den ersten Rennen bemerkbar machen. Ich glaube, beim ersten und vielleicht auch beim zweiten Doubleheader durften wir noch nicht so viel von ihm erwarten. Ja, es kommt natürlich darauf an, wie schnell er sich auf das Fahrzeug und auf das ungewohnte Rennformat und so weiter einschießen wird. Deshalb würde ich ihn allerhöchstens im dritten Doubleheader überhaupt, ich sag mal, irgendwelche größeren Chancen einräumen. Also ich glaube, wie gesagt, bei den ersten vier Rennen wird er sich sehr schwer tun, um die Punkterennen mitzukämpfen. Der Audi ist ja auch nicht das stärkste Fahrzeug in dieser Saison. Und ja, mit der wenigen Erfahrung, die er hat, wird er es schon relativ schwer haben. Ich denke, man wird allerdings sehen, dass es dann bei jedem Rennen höchstwahrscheinlich ein bisschen besser klappen wird. Und ja, für Rennen 5 und 6 sehe ich ihn dann doch eigentlich schon, wenn er so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, durchaus mit Chancen da auch zumindest mal ein bisschen aufhorchen zu lassen.
Er ist auch einfach immer schnell gewesen, ne? Du kannst René Rast eigentlich in jedes Fahrzeug setzen und der ist früher oder später richtig schnell dabei. Und ich persönlich glaube, wenn im Qualifying hat er wohl noch die besten Chancen, zumindest bei den ersten zwei, drei, vier Rennen, denn da kommt es ja nicht auf das Wissen über die Funktion des Autos beim Energiesparen an, sondern wirklich nur um die Vollgas-Pace. Deswegen hat sich Pascal Wehrlein, um ihn nochmal hier reinzunehmen, am Anfang ja wohl auch so gut geschlagen in der Formel E. Der musste das Energiesparen erstmal lernen, was ja vollkommen normal und richtig ist. Im Qualifying war er aber von Anfang an meiner Meinung nach einer der besten Fahrer, weil er einfach super schnell auf einer Runde ist, wenn er das richtige Auto denn hat. Und ähnlich dürfte es vielleicht bei René Rast laufen, wenn Audi jetzt richtig gute Arbeit gemacht hat in den letzten Monaten. Wir haben natürlich den Rookie-Test gehabt in Marrakesch. Da werden die Teams einiges ausprobiert haben, auch Audi. Und das Kräfteverhältnis verschiebt sich üblicherweise nach Marrakesch, nach diesem Rookie-Test immer ein bisschen. Natürlich werden die anderen Teams auch nicht geschlafen haben in den letzten vier Monaten. Trotzdem, falls Audi einen Vorsprung, einen Schritt nach vorn gemacht hat, kann ich mir vorstellen, dass René Rast im Qualifying gute Leistung erzielt und dann mal schauen, was von da ausgehend passiert. Nicht nur jetzt vielleicht auch mit Blick auf die sechs Berlin-Rennen, sondern auch danach. Ne? Vielleicht bleibt er auch in Saison 7 beim Team. Da wissen wir momentan noch gar nichts. Die Abmachung ist jetzt erstmal nur für die zwei Wochen in Berlin, fährt René Rast für Audi. Je nachdem, wie gut er sich schlägt und wie schnell er sich entwickelt und natürlich je nachdem, wie viel Potenzial Audi in René Rast sieht für die nächste Saison, könnte er auch danach bei dem Team bleiben. Natürlich wird er dann zumindest in der DTM arbeitslos bleiben. Wir haben ja schon angesprochen, alle Audi-DTM-Fahrer muss man irgendwie berücksichtigen bei der Fahrerfrage in der Formel E. Und allen voran natürlich das Aushängeschild von Audi in der DTM, René Rast. Er wird wohl auch keine schlechten Chancen haben für Saison 7. Momentan aber erstmal sich beweisen bitte in Saison 6 und dann mal schauen, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Persönlich ist er, und nicht nur für mich persönlich, fand auch ganz schön, dass Christian Abt bei uns unter einem Facebook-Post kommentiert hatte, dass er ihn das erste Mal in seinem Auto gesehen hat und dachte, der Junge gehört in die Formel 1. Hätte es auch sehr gern gesehen. Mal sehen, vielleicht wird es ja so eine Rosenquist-Story, dass der neu in die Formel E kommt und alles aufwühlt. Oder es wird keine Rosenquist-Story. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Story, die wir mit hohem Interesse verfolgen werden, wenn es nach Berlin geht im August. Und ganz sicher ist das Interesse in Neuburg und Ingolstadt umso höher. Jetzt habe ich ja gerade eben schon den Rennkalender von Saison 7 angeschnitten und der ist jetzt auch noch bekannt. Eine pickepackevolle Woche, man könnte ja fast über jedes Thema, über das wir hier geredet haben, eine eigene Episode machen. Müssen wir jetzt irgendwie damit zurechtkommen, dass wir euch alles in einer Folge präsentieren. Aber ganz ehrlich, mir ist das so recht. Endlich passieren wieder Dinge in der Formel E. Ich finde es großartig, genauso wie den Rennkalender für Saison 7, der jetzt in einer vorläufigen Version erst einmal feststeht. Und die größte Überraschung für mich ganz am Anfang ist, dass sich der Saisonauftakt verschiebt.
Ja, die Saison beginnt höchstwahrscheinlich durch die ganzen Verschiebungen, die wir jetzt durch die Pandemie hatten, nämlich erst im Januar 2021. In den letzten Jahren war der Saisonauftakt entweder Ende November oder Anfang Dezember gewesen. Und jetzt tatsächlich erst der 16. Januar und Überraschung in Santiago. Es geht also zum Saisonbeginn nach Chile.
Mhm. Weißt du, warum die Saison trotzdem in aller Kommunikation der Formel E die Weltmeisterschaftssaison 2020-21 heißt?
Ich glaube, es geht darum, dass man jetzt eine einmalige Situation hat, weil die Saison ja bis Mitte August statt bis Juli geht und auch die offiziellen Testfahrten dann höchstwahrscheinlich erst im Dezember stattfinden werden, hat man jetzt ein Jahr, das tatsächlich mal aus der Reihe fallen wird. Man will allerdings die Benennung nicht ändern, weil es für die kommende Saison, also dann Saison 8, wieder anders geplant ist, würde ich jetzt mal stark vermuten. Ja, und wenn man dann, ich sag mal, die Benennung anpassen würde, hätte man, es sähe, wenn man die Saisons untereinander schreibt, komisch aus, wenn ein Jahr dann ganz anders aussieht.
Na gut, dann müssen wir wohl erstmal den Kalender auseinandernehmen. Tobi hat gerade schon zu Recht erwähnt, das Jahr beginnt nicht mehr, für mich halbwegs überraschend, in Saudi-Arabien, sondern in Chile. Santiago, erstmals Saisonauftakt in der Formel E, wird die bekannte Strecke sein im O'Higgins Park. Ich freue mich drauf. Wird natürlich eine Hitzeschlacht. Ist ja noch viel mehr war etwa zur gleichen Zeit dieses Jahr.
genau.
Ist halt im Hochsommer, ne? Darf man aus seiner mitteleuropäischen Sicht nicht vergessen. Ist halt die Südhalbkugel und auch relativ weit südlich in der Südhalbkugel. Wobei, da wird es dann eher kalt, wenn man weiter südlich kommt. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ist Sommer da. Und zwar höchster Hochsommer. Deswegen könnte man zum Saisonauftakt wohl schon mit einer Hitzeschlacht rechnen, wie wir sie ja schon 2019 erlebt haben. Da musste ich kurz überlegen. Ja. Mal sehen, wie das wird. Auf jeden Fall ein anspruchsvolles erstes Rennen, oder?
Definitiv. Und wir haben ja gesehen, dadurch, dass die Strecke modifiziert wurde, dass diese Schikane, die langgezogene Linkskurve unterbrochen hat, wegfällt, dass es eine sehr herausfordernde Strecke ist. Und wenn es dann 2021 wieder so heiß wird wie letztes Jahr, also 2019, dann glaube ich, wird das heftig werden. Und zwar nicht nur für die Fahrer, sondern auch fürs Material. Wir erinnern uns alle ja daran, dass zum Beispiel Pascal Wehrlein bis zur vorletzten Runde noch um den Sieg gekämpft hat und dann Temperaturprobleme bekam und ich sag mal in der letzten Runde fast 10 Sekunden verloren hat, einfach weil die Kiste fast überheizt hat.
Und es wird ja auch nicht wirklich kühler dann in den nächsten Rennen der Saison. Wir haben Santiago zum Saisonauftakt. Dann geht's ins heiße Mexiko am 13. Februar, etwa einen Monat Pause. Zum Glück auch nicht mehr, ne? Das war ja ein riesengroßes Manko in den letzten Jahren, dass irgendwie der Saisonauftakt stattgefunden hat. Diese Saison zum Beispiel, Saisonauftakt, und dann ist erstmal ein halbes Jahr gefühlt Pause, bis das nächste Rennen ansteht. Dieses Mal nur ein Monat zwischen dem ersten und zweiten Rennen. Und dann bleibt's immer noch warm, dann geht's nämlich tatsächlich nach Saudi-Arabien. Wieder als Doubleheader angesetzt in Diriyah am 26. und 27. Februar 2021.
Ja, da ist die Pause nach Mexiko nur 2 Wochen. Heißt natürlich auch, auf das Thema werde ich auch nachher noch zu sprechen kommen, dass das Ganze relativ fix vonstatten gehen muss und das Material dann per Flugzeug transportiert werden muss. Dann hat man, wie gesagt, den bekannten Doubleheader Diriyah. Dieses Mal zum ersten Mal nicht als Saisonauftakt, sondern Ende Februar am diesjährigen Marrakesch-Termin. Dann haben wir wieder nur 2 Wochen später, geht's in Sanya rund, auf der Strecke, auf der Insel im Südchinesischen Meer. 13. März ist das.
Auf einer Insel im Meer, hoffentlich. Der Atlantis-Epri.
okay. Nee, hast recht. Klar, auf einer Insel im Meer. 13. März ist da als Termin vorgesehen. Dann geht es nicht nach Hongkong, sondern Hongkong ist aus dem Rennkalender komplett gestrichen worden, sondern es geht nach Europa. Und zwar zum Europa-Auftakt nach Rom, in die ewige Stadt. Am 10. April ist das geplant.
Rom hat den Vertrag mit der Formel E natürlich verlängert, wird auch noch in den nächsten Jahren also im Kalender bleiben. Ich finde, Rom ist ein toller Austragungsort für den Europa-Auftakt. Tolle Stadt und die Strecke ist natürlich auch super mit einer tollen Atmosphäre. Also falls ihr noch Urlaubstage irgendwie aus dem Corona-Jahr 2020 übrig habt und die irgendwie bei einem Formel-E-Rennen verwenden wollt, das nicht in Deutschland ist, Rom ist eine Reise wert. Dann geht es 2 Wochen später weiter in Frankreich, in Paris. Ich bin ja mal echt gespannt, ob die immer noch die gleiche Strecke benutzen wollen. Offiziell ja, also im Kalender stand jetzt keine Einschränkung bezüglich irgendeiner neuen Homologation der Strecke. Die wird also voraussichtlich nicht abgeändert, was für die meisten Teams fast schon skandalös ist, denn Paris ist immer unheimlich eng. Übrigens anders als Rom, fällt mir gerade noch spontan ein. Rom wird sich wohl verändern. Dort gibt es die Einschränkung mit einem kleinen Sternchen hinten dran. Achtung, die Strecke wird nochmal von der FIA abgenommen. Das deutet meistens darauf hin, dass die Strecke etwas verändert wird und deswegen von Sicherheit her nochmal abgenommen werden muss. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel dieser enge, super enge letzte Sektor verändert werden muss. Der eine oder andere, der schon ein bisschen länger bei der Formel E dabei ist, erinnert sich sicherlich an Saison 5, als dann mal kurzzeitig 5 Autos aufeinander gestapelt in einer Schikane standen. Dass das nicht vorkommt, dafür kann ich mir vorstellen, dass die Strecke angepasst wird. Ist auch ganz gut möglich da in der Gegend. Das ist quasi ein Parkplatz über die Formel E, über den die Formel E da fährt. Da kann man so viele Kurven oder so wenige Kurven bauen, wie man möchte. Dürfte aber trotzdem interessant werden, weil es eine neue Strecke ist. Und die zweite Strecke, die neu abgenommen werden muss von der Formel E, ist Monaco, Tobi.
Genau. Monaco ist nach Paris der nächste Termin am 8. Mai. Und es macht ein wenig Hoffnung, dass die Strecke neu abgenommen wird, dass man vielleicht nicht auf dem Mickey-Maus-Kurs fahren wird, den man in den letzten Jahren da bestritten hat. Das ist ja eigentlich eine politische Geschichte. Man will nicht auf der gleichen Strecke wie die Formel 1 fahren, damit die Leute die Rundenzeiten nicht vergleichen. Ja, jetzt muss man sich darüber im Klaren sein. Die Formel 1-Boliden sind aerodynamisch extrem weit fortgeschritten, haben die Top-Fahrzeuge mittlerweile, zumindest im Qualifying, im Party-Modus, nenne ich es mal, etwas über 700 kW Leistung, also fast 1000 PS. Und die Formel E mit ihren 250 kW, etwas über 300 PS, das ist einfach eine ganz, ganz andere Welt. Zumal ja noch dazu kommt, dass die Formel E-Fahrzeuge sogar noch schwerer sind, aufgrund der großen Batterie, die sie haben. Und ich glaube, da muss man kein großer Prophet sein, um zu sagen, ja, die Formel 1, wie schnell sind die in der Monaco-Runde? 1 Minute 15?
Nicht noch schneller? In der Größen- 1,12 oder sowas? 1,10?
Ja, irgendwie sowas, ne? Und Formel E wird halt leider Rundenzeiten um die 2 Minuten haben. Und da hat man halt einfach Angst davor, dass ein riesengroßer Shitstorm kommen wird, weil den Formel-E-Hassern im Endeffekt, den Formel-E-Hatern an der Stelle dann nochmal vorgeführt wird, wie viel langsamer die Rennserie als die Formel 1 tatsächlich ist. Wie gesagt, was ja angesichts der Voraussetzungen ja auch keine große Überraschung sein sollte. Nur man scheut halt den direkten Vergleich auf einer identischen Strecke. Möglicherweise hat man den direkten Vergleich dann zum allerersten Mal. Vielleicht fällt den Leuten allerdings auch eine Alternative ein, wie sie in Monaco auf einer etwas anderen Streckenführung fahren können. Aber da muss man natürlich mal sagen, da sind die Möglichkeiten in Monaco sehr begrenzt im Vergleich zu Berlin-Tempelhof. Ja, da hat man nicht unendlich viele Möglichkeiten, vielleicht 4 oder 5 maximal. Und die müssen sich natürlich auch darstellen lassen. Von daher, lass uns mal abwarten. Ich denke, da wird in den nächsten 3-4 Monaten was Offizielles zu kommen.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass eine andere Möglichkeit genommen wird. Auf jeden Fall wird es nicht die aktuelle und bekannte Strecke sein, die ja seit der ersten Formel-E-Saison genutzt wird. Die ist ja noch viel schlimmer als Paris, nämlich zum Überholen. Die unfassbar enge erste Kurve, die ja dann, also Saint-Devot ja eigentlich so ein kleiner Flick nach rechts und dann geht's hoch den Berg oder bei der Formel E runter den Berg. Das ist ja dann fast schon eine Haarnadelkurve und das ist einfach eine Nadelöhr. Dann kann man in der Hafenschikane, die zu Hafenkehre wird, vielleicht überholen. Naja, und dann halt Swimmingpool und Raskas, da geht halt eigentlich auch nichts. Also das ist unmachbar eigentlich schon im letzten Jahr gewesen für die Formel E. Formel 1 will ich gar nicht dran denken, wie die sich da anstellen würde auf der Kurzanbindung.
Ich glaube, die können da gar nicht fahren.
Nee, also trotz Spezialaufhängung, dass man da die Haarnadel fahren kann in der Formel 1, die reicht nicht, um die Haarnadel zu fahren in Saint-Devot in der Formel E. Also keine Chance. Die Autos sind auch viel breiter. Also sind die Formel 1 Autos viel breiter? Ja, ne? Deutlich breiter als die Formel E-Wagen. Dann kommt als nächstes in den Kalender eine komplett neue Strecke. Die sollte eigentlich schon in diesem Jahr ihr Debüt feiern in der Formel E, nämlich Seoul, Südkorea. Im Olympiastadion der Hauptstadt wird die Formel E einmal durchs Stadion heizen und dann einmal noch drumrum. Eine coole Idee für eine Strecke, hätte ich sehr, sehr gern schon dieses Jahr gesehen. Gerade weil Südkorea so ein großartiger Markt ist eigentlich für die Formel-E-Meisterschaft, kommt dann halt im nächsten Jahr, wird sicherlich eines der Highlights werden. Bin ich überzeugt von, dass Südkorea wirklich ein Highlight wird für die Formel-E. Und dann geht es in den Juni hinein und da ist der erste und einzige Termin, der noch ohne Ort ist. Wo wird die Formel-E am 5. Juni fahren, Tobi? Was glaubst du?
Haha, das ist eine sehr gute Frage. Wenn man sich den geplanten Rennkalender für die Saison ansieht, dann könnte man vermuten, dass es Jakarta sein kann. Da gab es ja, ich sag mal, ein paar politische Schwierigkeiten rund um die Formel E, was damit zusammenhängt, dass Jakarta in den letzten 6 Monaten zweimal von größeren Überflutungswellen heimgesucht wurde und sich da, ich sag mal, in der Stadt ein gewisser Widerstand regte dagegen, dass nicht genügend Geld für Hochwasserschutz da sei, aber stattdessen Millionen oder in der Landeswährung sind sogar Milliarden für die Formel E rausgepulvert werden. Wäre auch von Seoul relativ nah zu erreichen. Die zweite Option wäre eine Stadt, die auch schon immer mal wieder auf dem Radar auftaucht, nämlich Yokohama in Japan. Mhm. Unter anderem deshalb, weil da der Nissan-Hauptsitz ist und die Rennstrecke, die möglicherweise dort umgesetzt wird, halt auch in unmittelbarer Nähe des Nissan-Hauptquartiers liegen könnte. Eine weitere Option, die man auch immer auf dem Tapet haben muss, ist Sao Paulo oder Brasilien grundsätzlich. Da laufen ja auch die Planungen. Es ist allerdings verdächtig still in Brasilien geworden. Und man muss natürlich dazu sagen, im Juni ist da tiefster Winter, inwieweit der Winter auch tatsächlich in Sao Paulo ausgeprägt sein wird. Aber da ist natürlich die Sache, dass dass man dann von Seoul nach Südamerika reist und dann geht es anschließend wieder zurück nach Europa. Das halte ich jetzt nicht für komplett ausgeschlossen, wenn man sich den kompletten Rennkalender mal anguckt, aber würde ich dann doch eher als etwas unwahrscheinlich empfinden. Denn da denke ich, haben Jakarta und auch Yokohama doch deutlich höhere Chancen. Eine weitere Alternative, eine Stadt, die sehr, sehr gerne als Ersatzaustragungsort verwendet wird, ist Marrakesch, wo man natürlich auch hier sagen muss, im Juni, im Hochsommer ist es natürlich extrem heiß, und ob das tatsächlich eine Option darstellt, sehe ich auch mit einem großen Fragezeichen versehen. Aber wie gesagt, für mich Top-Favorit ist Jakarta und dann an zweiter Stelle wäre es Yokohama. Ich hatte es schon angesprochen, 2 Wochen später geht es dann wieder zurück nach Europa und da steht unser großes Heimrennen auf dem Kalender, nämlich Berlin. Gehört auch in Saison 7 wieder zum Rennkalender, genau wie die 6 Saisons davor. Was allerdings offen sein könnte, offen sein dürfte, ist das Layout. Und da möchte ich die Brücke zu dem Thema schließen, das wir am Anfang der Sendung schon hatten. Möglicherweise wird man da ja da sich für das beste Layout entscheiden, das man im August diesen Jahres erleben durfte.
Klingt plausibel.
Ja.
Ich markiere es mir groß im Kalender. Der 19. Juni 2021, dass es jeder mitkriegt. Tätowiert euch das irgendwo hin und seid da. 19. Juni.
So sieht's aus. Genau. Und dann, ja, wie man es auch aus dem ursprünglichen Rennkalender für diese Saison kennt, kommt der große Sprung über den Teich nach New York City am 10.7. Soll da wieder im Hafen von Brooklyn ein Rennen stattfinden, auch auf der gewohnten Streckenführung. Und dann endlich soll es zum Abschluss der Saison den Doubleheader in London geben, der ja auch für diese Saison schon vorgesehen war. 24. und 25.7. auf dem Excel-Gelände, also dem Messegelände in London, mit der Streckenführung, die hoffentlich so spektakulär werden soll, wie sie dann für diese Saison eigentlich angekündigt war, nämlich durch die Messehalle selbst durch. Und dann haben wir die Saison auch schon zu Ende gebracht.
Ich freue mich und hoffe, dass alles genauso planmäßig vonstatten geht, wie es jetzt geplant ist. Im Grunde genommen ist das kein riesengroßer neuer Kalender im Vergleich zur aktuellen Version. Viele bekannte Variablen gibt's ja da drin, die jetzt auch in diesem Jahr schon geplant waren. Natürlich neuer Ort Seoul, natürlich neuer Ort Jakarta, Yokohama, Sao Paulo, Marrakesch wäre nicht neu, aber einer von denen wird auch neu sein. Und die Reihenfolge ist ein bisschen anders. Sonst vielleicht auch zum allerersten Mal so ein wirklicher Kernkalender der Formel E, der jetzt seit 2-3 Jährchen irgendwie besteht. Finde ich gut. Ich hoffe, es findet alles so statt. Und ich hoffe, dass dann irgendwann im Januar 2021 auch wieder Fans an die Strecke dürfen. Denn das ist ja eigentlich der Grund, warum die Formel E fährt. Um natürlich einmal eine Message zu verbreiten, aber halt auch eine Message an die Fans zu verbreiten, die an der Strecke eine schöne Zeit haben sollen. Deswegen hoffe ich, dass dann, also aus schwarz-rot-goldener Sicht hoffe ich, dass spätestens am 19. Juni 2021 zum Berliner Prix wieder Fans an die Strecke dürfen. Vorerst in dieser Saison Berliner Prix 2020 ohne Fans und vielleicht 2021, hoffentlich 2021, dann wieder mit Zuschauern auf den Tribünen. Ich glaube, das war's, Tobi, oder? Ich glaube, jetzt haben wir alles durchexerziert.
Ich denke auch.
Dann kommen wir zum großen Finale Teil 1 des E-Pods. Und zwar mit
der Formel E-Fakt der Woche.
wieder den Anschluss nicht hingekriegt. Irgendwann lerne ich es. Abgesehen vom Formel-E-Rennen 2016. Wir haben es schon angesprochen vorhin bei René Rast. War sein letzter Start in einer Formel-Serie, festhalten, die Formel BMW 2004. Tobi hat gesagt, der ist eigentlich ein Spezialist für Autos mit Dach und das ist wirklich so. Und um das mal zu unterstreichen, also einmal Formel E gefahren 2016 und das Mal davor in einem Auto mit offenen Rädern und mit Einsitzer und sowas, ne? 2004, Formel BMW. Zusammen auf dem Grid damals, übrigens mit Leuten, die auf die Namen Sebastian Vettel, Sebastian Buemi, Chris van der Drift etc. hörten. Eine illustre Runde, in der René Rast sich damals befand. Das war sein vorletztes Formelrennen, zumindest auf der großen internationalen Bühne. Tja, und jetzt im August in Berlin wieder Formel E. Fast so ein bisschen Ähnlichkeit mit der Heidfeld-Statistik. Der ist zwar nicht lange keine Formelfahrzeuge gefahren, sondern stand lange nicht mehr in einem Formelfahrzeug auf dem Podium. Oder auf dem obersten Treppchen des Podiums, nicht wahr? Wann war das? 1999 oder sowas? Formel 3000? Dass er das letzte Mal ein Formelrennen gewonnen hat oder so?
Boah, du kannst Fragen stellen. Oh.
Da gab es so eine lustige Statistik zu, glaube ich. Ich glaube schon, irgendwie so war das. Aber Heidi ist ja in der Zwischenzeit gefahren, anders als René Rast. Der hat sich in den letzten Jahren in den Fahrzeugen, naja, mit Dach eben beschäftigt gehalten. Dort durchaus Erfolge gefeiert und ich hab's ja vorhin schon gesagt. Ich rechne dem jetzt keine schlechten Chancen zu für sein Formel E quasi Debüt bei Audi.
Es war übrigens der 24.07.1999, als Nick Heidfeld das Formel 3000 Rennen auf dem heutigen Red Bull Rennen gewonnen hat.
Guck mal. Genau. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, du.
Wahnsinn.
Tja. Du.
Warst du überhaupt schon geboren?
Nee. Nee. Das ist ja, naja, ich will gar nichts sagen. Ich lass dich lieber was sagen, nicht wahr? Tobis Teleskop. Meine Herren, immer die Altersdisse hier. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Und täglich grüßt das Murmeltier. Auch in der kommenden Saison wird der Rennkalender der Formel E für hohe CO2-Emissionen sorgen. Grund ist die hohe Reisedistanz, die zwischen den einzelnen Rennen liegt. Und zwar von Santiago bis nach London wird man Luftlinie gerechnet 68.250 Kilometer zurücklegen. Das ist in der Tat ein bisschen weniger als in der aktuellen Saison, wo laut ursprünglichem Rennkalender sogar über 70.000 Kilometer zurückzulegen gewesen wären. Aber der einzige Unterschied hier liegt darin, dass die RIA nicht den Saisonauftakt bildet, sondern zwischen Süd- und Mittelamerika sowie Sanya platziert wurde. Was man natürlich bedenken muss, die Anreise von den offiziellen Testfahrten, die irgendwo in Europa stattfinden werden, kommt natürlich dann noch dazu. Und Knackpunkt mal wieder, der seltsame unterbrochene Europa-Abschnitt. Von Sanya geht's nach Europa, genauer gesagt Rom. Von da aus dann Paris und Monaco, keine große Abstände. Dann geht's weiter nach Seoul in Südkorea, wieder zurück nach Europa zum Berlin-Rennen, nach New York City und dann wieder zurück nach Europa, nach London.
Ich verstehe nicht, warum das Ganze hin- und hergereise sein muss. Also einfach, man muss jetzt, ich verstehe, warum das so ist. Natürlich, es gibt Verträge, es sind mehr Rennen, dadurch steigt der CO2-Fußabdruck, klar. Aber diese Reiserei von Sanya nach Paris oder nach Europa generell, dann von Europa nach Seoul und von Seoul nach Berlin und von Berlin nach New York, um dann nach London zu kommen, ist mir ein Rätsel, warum man das so machen muss. Schiebt doch Seoul nach vorne und macht das im Anschluss an Sanya oder Jakarta oder sowas. Zieht am besten eine Asien-Saison zusammen und eine Europa-Saison zusammen. Naja, da könnte ich mich schon wieder aufregen.
Ja, mit Recht.
Ja, Naja, die Formel E wird wohl wissen, was sie tut. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Die haben ja angekündigt, dass vielleicht als zweites Teleskop, blickt als zweiten Blick durch das Teleskop, angekündigt neben dem Rennkalender, ganz vage Formulierung, dass am Rande des FIA-Weltmotorsportrates, der stattgefunden hat in der letzten Woche, auch Maßnahmen diskutiert worden, um Kosten zu sichern und einzusparen, damit die Meisterschaft sportlich und finanziell auf guten Beinen steht und dass der CO2-Fußabdruck reduziert werden kann. Welche Maßnahmen das sind, hat keiner eine Ahnung. Es ist einfach nur gesagt, wir machen was Gutes für die Umwelt. Mal sehen, wie gut das für die Umwelt sein wird im nächsten Nachhaltigkeitsbericht. Den veröffentlicht die Formel E ja regelmäßig. Wer sich für den Nachhaltigkeitsbericht des letzten Jahres interessiert, der darf in den Podcast 154 reinhören, glaube ich. Oder 155 reinhören. Ja, 155, die letzte Folge. Nichts für Ü30 heißt die Folge. Da haben wir den Nachhaltigkeitsbericht des letzten Jahres, der letzten Saison Nummer 5 besprochen. War schon nicht so gut. Und bin gespannt, wie Saison 7 wird. Aber das ist ein Thema für E-Pod Folge 1430. Keine Ahnung, wie viele Folgen wir bis zum nächsten Nachhaltigkeitsbericht noch machen dürfen. Oder bis zum übernächsten vielmehr. Naja. Machen wir ein Satzschlusszeichen, ein Ausrufezeichen, weil war schön oder so. Ich weiß auch nicht. Mir fiel jetzt gerade keine bessere Überleitung zum Schluss ein. Tobi, danke dir, mein Lieber. War schön heute. Ne? Ganz schön lange und wonneproppenvolle Folge.
Auf jeden Fall.
Mensch, dann wünsche ich dir einen schönen restlichen Sonntag. Hast was vor heute noch?
Ebenso? Nein, heute nichts.
Na gut.
Nachher einen Grill anschmeißen, aber das war's auch schon.
Oh, guck mal, könnte schlimmer sein, so ein Sonntag. Dann mach es gut. Ich verabschiede mich auch in den Feierabend und wünsche eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
So, ciao.
Tschüss.